Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Ausgabe 228 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung und schön, dass du eingeschaltet hast und mal wieder was über Markenaufbau als SEO lernen willst. Ist ja ein spektakulärer Move von mir und ich kriege eine ganze Menge Feedback, wie ich schon gesagt habe, immer sehr im Bereich Direct Message und gar nicht so öffentlich. Und die Leute verstehen immer noch nicht, was ich da eigentlich mache. Also es scheint so abwegig zu sein, dass Suchmaschinenoptimierer sich mit Marke beschäftigen, dass es mir schon richtig Spaß macht, mich damit zu beschäftigen. Einfach weil ja ich daran glaube. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich kann ja wohl mal an das glauben, was ich so, wo ich denke, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. So richtig weißt du das ja nie. Ich habe ja dazu in LinkedIn auch schon was geschrieben, aber das fühlt sich irgendwie cool an. Also Marke macht für mich einfach Sinn. Und deswegen gehen wir einfach mal weiter in diesem Zirkus von Markenaufbau und welche einzelnen Punkte damit in Verbindung zu bringen sind. Und ich will nochmal darauf hinweisen, sonst macht das hier überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, ich habe bestimmt 90% der Hörerschaft, kommen aus dem Bereich Online-Marketing, sehr, sehr speziell aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung, weil ich daherkomme. Und genau die betrifft es eigentlich, dass die so ein bisschen um die Ecke denken müssen und es scheint aber unglaublich schwer zu sein, gerade in Zeiten von KI, wo vieles irgendwie wieder technisch absubsumiert wird, ist es so, dass Markenaufbau ja schwer fällt. Und auch mir ist es nicht so leicht gefallen, weil ich immer Markenaufbau, ich meine, das sagt sich immer so leicht nebenbei. Ja, ich muss eine Marke aufbauen, wer zur Marke? Aber wie macht man es eigentlich? Wo sind die Parameter, um eine Marke zu werden? Und in diesem Podcast probiere ich ja diese ganzen Parameter mal ein bisschen zu erörtern. Nicht in einer Form der Belehrung, weil ich bin wahrhaftig irgendwie hier nicht der Markenaufbautyp, sondern ich will es lernen. Mein ganzes Leben lang probiere ich intrinsisch mich an Sachen ranzutasten. Und eins meiner Lebensphilosophien ist, dass Sachen, die ich mir sehr bewusst mache, dass die Teil meines Alltags werden. Das war am Thema Purpose schon so, was ich mit dem Wolfgang, liebe Grüße gehen raus, da schon in den letzten Jahren besprochen habe. Das habe ich irgendwann ja besprochen und das ist einfach Teil meines Lebens geworden. Und so hoffe ich, wird es auch mit dem Markenaufbau passieren. Und again and again, es ist so, dass ihr mich auf meinem Weg begleitet, mehr oder weniger. Und ich probiere mir das bewusst zu machen, um hinten raus für mich ja mehr Markenaufbau zu machen, um meinen eigenen Marken natürlich zu nutzen, aber auch um diese Verbindung zu SEO hinzubekommen, um diese vier Buchstaben von EEAT einfach ja dem besser zu entsprechen. Weil es kann am Ende nur dahin laufen, dass es eine Unterscheidbarkeit gibt von dem, was in der realen Welt an Nutzerverhalten offline und online stattfindet, das in irgendeiner Suchmaschine abzubilden. Egal, ob die jetzt über KI, über Fragen, Antworten oder über 10 blaue Links läuft oder irgendwie ganz anders. Es wird auf Marke hinauslaufen, um eine Unterscheidbarkeit hinzubekommen. Und was ich noch einmal sagen will, ist, also ich will vieles noch einmal sagen, aber manche Sachen, die poppen immer wieder auf und das stelle ich immer wieder in Diskussionen fest, wenn ich auch so Chats habe mit oder Videocalls habe mit anderen Suchmaschinenoptimierern, dass die immer nur sachlich über die Ebene von SEO denken. Also das beste Beispiel sind die Glossare. Also warum ist es einem SEO so unmöglich zu verstehen, dass vielleicht ein Nutzer auf die Seite kommt und das Glossar einen Nutzen bringen kann im Bereich Erklärung von Begriffen, die auf der Seite stattfinden, wenn sich der User auf der Seite befindet? Warum muss es immer darüber gehen, dass das Glossar mit jeder einzelnen Seite ranken muss, um dann die Besucher auf die einzelne Glossarseite zu bekommen? Das ist so eine ziemlich verrückte Einstellung. Und natürlich ist das so und das ist Teil der Suchmaschinenoptimierung, dass es diesen Weg gibt. Aber warum wird dieser andere Weg immer ausgeklammert? Das ist ähnlich so. Ich war am Montag hier in dieser Woche bei einem Business Barcamp hier in Berlin, habe viele nette Leute kennengelernt und auch da habe ich wieder festgestellt, dass so das Verständnis von eigenen Assets, also die Sachen, die wirklich mir gehören, die mein Produkt sind, wie eine Webseite zum Beispiel oder die Sachen, die auf meiner Webseite passieren, dass das meine Hauptassets sind. Für die arbeite ich im Endeffekt, um über die Seite auch Vertrieb zu machen. Und da haben viele Leute eine ganz eigenartige Vorstellung davon. Die haben auch eine eigenartige Vorstellung in der Konstellation zwischen Social Media und Webseite. Also da wird meinetwegen eine Social Media Präsenz oftmals als Webseite angesehen, um ja sich nicht mal also, oder einfach mal nur so einen Wix-Baukasten zu sparen, um die leichteste Form zu nehmen. Ich will jetzt gar nicht an irgendwelche Webdesign-Konstrukte denken, sondern man probiert einfach den einfacheren Weg zu gehen und versteht gar nicht, dass man sein eigenes Business auf einem fremden Grund baut. Was denn, wenn ich jetzt irgendwie gesperrt werde, meine Seite gesperrt wird oder Facebook nicht erreichbar ist oder LinkedIn nicht erreichbar sind? Was passiert denn? Dann habe ich ja gar nichts mehr. Dann könnte man sagen, okay, meine Seite ist auch nicht erreichbar, aber die Chance, dass ich irgendwie in LinkedIn rausfliege, liegt ja in der Natur der Sache, dass die Betreiber von LinkedIn oder von Facebook darüber bestimmen, wer jetzt irgendwie auf ihrer Plattform stattfindet oder nicht. Und wenn ich dann irgendwie angeschwärzt werde und durch irgendeine Scam-Attacke als irgendwie unlauter eingestuft werde, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, dann werde ich vielleicht auf der Plattform gesperrt. Und dann war es das mit meinen Assets. Auch wenn man so sieht, dass man, wenn ich mein Business mal verkaufen will, abseits von dem, wie Business jetzt strukturiert ist, habe ich in den letzten Ausgaben ja schon gesagt, dass man das als Business schaffen muss, nicht von der eigenen Präsenz des Geschäftsführers abhängig zu sein oder des Hauptgesellschafters, sondern irgendwie das neutral zu gestalten, dann ist es so, wenn du dein Business verkaufst, dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, ich habe hier eine Domain mit meinetwegen 600 URLs und die ranken in der und der Form und die bewerbe ich in der und der Form und da so und so viel Traffic drauf, als zu sagen, okay, ich habe jetzt gar keine Website, sondern ich habe eine Facebook Unternehmensseite oder ein persönliches Profil auch, was ja eigentlich auch nichts wert ist, es sei denn, es gibt noch Haltefristen, denn er hat vielleicht eine Wertzeit von 3 Jahren oder so oder 5 Jahren, je nachdem, wie lange du da an dem Unternehmen noch bleiben musst. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist halt überhaupt gar nicht wertvoll, weil das ist genauso, als wenn du ein Haus baust und der Grund gehört dir nicht. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dieses Verständnis geht irgendwie gerade bei den Entrepreneuren und bei vielen kleineren Unternehmen gerade völlig abhanden, habe ich so das Gefühl. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Verständnis bei Suchmaschinenoptimierern für das Thema Marke. Aber ich höre nicht auf, das immer wieder jetzt hier zu erklären. Für manche Leute, die jetzt hier schon lange zuhören und die das gerafft haben, die werden natürlich sagen, ja, Marco, hör doch mal auf, immer dasselbe zu sabbeln. Aber an dich bitte den Appell, dass natürlich will ich hier mich selbst fortbilden, aber ich will diese Saat einfach auch sehen. Und die gilt dann erstmal in der Voransprache hier nicht dir, wenn du es verstanden hast, sondern den anderen Leuten da draußen, die es noch nicht kapiert haben. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr schädlich ist und dass manche Leute da echt sich umgucken werden, wenn sie auf die falschen Pferde setzen. Und natürlich ist es so, man setzt immer im Unternehmertum auch manchmal auf die falschen Pferde. Und dann ist es so, das ist Survival of the Fittest, ja. Aber ja, vielleicht ist mein Charakter, die Leute nicht einfach so untergehen zu lassen. Und das ist vielleicht auch ein Problem, was ich habe als Unternehmer, dass ich eigentlich viel zu sozial eingestellt bin. Aber ist das jetzt ein Manko? Nee, über die Jahre habe ich festgestellt, ich bin halt so und das kein Manko, sondern das bin ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr fein damit. So, was machen wir heute? Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Baustein von Markenaufbau und das ist die visuelle Identität einer Marke. Also sozusagen, hast du vielleicht schon mal gehört, das Corporate Design, die Unternehmensdarstellung. Und wenn ich das jetzt hier so in der Vorbereitung, mache ich mir mal so ein Schmierzettel, so ein Schmierblatt und probiere so eine kleine Struktur reinzubringen in das, was ich erzählen will, was ich hier durchgehen will. Und mir ist da wieder sehr stark bewusst geworden, dass das, was eigentlich cool wäre, nämlich wirklich eine visuelle Identität zu haben, eine Wiedererkennbarkeit sozusagen zu haben, eine Form von Marke, die visuell immer wieder stattfindet, sodass andere Leute sagen, ach, das ist doch. Das ist ja so das Ziel, dass ich das überhaupt nie hingekriegt habe. Ich habe nie mir irgendwie so ein Style Guide machen lassen. Doch, habe ich mal, habe mich aber nie dran gehalten, war nie so präsent, wie es hätte eigentlich sein sollen. Und deswegen bin ich der Erste, der in der Form Nachholbedarf hat. Ich habe aber ganz klassisch das Bewusstsein, dass das gemacht werden muss eigentlich. das trifft jetzt bei mir zumindest auf die Welt und da werden sich vielleicht andere da draußen auch wiedererkennen, dass man einen Frosch im Hals hat. Sorry dafür, dass ich halt einfach ein Spieltyp bin. Ich bin schnell gelangweilt von Designs und von dem, was ich irgendwie ein Jahr vorher gemacht habe. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, mich auf ein Corporate Design irgendwie einzulassen und zu sagen, das ist es jetzt. Aber es ist unglaublich wichtig und ich will jetzt einfach mal hier durchsprechen, ja, welche Faktoren damit eigentlich gemeint sind, wenn du über Corporate Design sprichst und was das mit der Wiedererkennung zu tun hat und was es natürlich in der Folge mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat, weil die Krücke oder diesen Bogen, den schaffen ja die meisten nicht, sondern die denken dann nur an APIs und an irgendwelche technischen Sachen und nicht daran, wie Menschen eigentlich interagieren und wie geil das ist, Direct Type-Ins zu haben auf einer Seite. Und naja, auch wenn es da wenig Nachweisfläche gibt oder wenig Beweislage gibt, ist es doch aus der Erfahrung so, dass ich schon sagen kann, alles das, was ich da draußen sehe, ist durch Marke in der Vergangenheit oftmals gerettet worden. Die Direct Type-Ins sind ein Schlüssel zum Erfolg einer Marke, weil so kann es Google einfach gut erkennen. Und wenn wir so Marken nehmen wie Zalando oder Otto oder alle, die so im Internet groß geworden sind, auch eine Idealo, die haben natürlich unglaublich viel Linkbuilding gemacht. Und wir können uns daran erinnern, dass als Google angefangen hat, das Linkbuilding so ein bisschen abzustrafen oder nicht nur ein bisschen, sondern radikal abzustrafen, da sind einige Marken richtig unter das Messer gekommen und einige Marken sind relativ stabil gewesen. Wenn ich mir jetzt so eine Zalando angucke, die ja im Bereich des Online-Marketing sehr, sehr viele SEOs hatten und Linkbuilding damals State of the Art war, dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die auch einen auf den Deckel kriegen. Aber ihr könnt euch mal überlegen, wie war es denn damals? Die Fernsehwerbung war geprägt von Schrei vor Glück. Ja, der Typ, der vor dir klingelt und das Paket in der Hand hat und einfach abschreit, das war eins der großen, eins der mächtigsten Werbemittel, glaube ich, die da draußen zu der Zeit unterwegs waren. Und diese Fernsehwerbung, da sind sich, glaube ich, die Fachleute einig, haben durch die Type-Ins, die Direct-Type-Ins, die dadurch erzeugt wurden, genug Markensignale geliefert, um die Abstrafung in dem Pinguin-Update, also die Abstrafung von zu starken und überpräzisen Linkaufbau, um die Strafe abzuwenden. Und deswegen sollte man sich für alles, was da draußen passiert, und damals war ja noch gar nicht an EAT zu denken, alles, was da draußen passiert, immer abfedern durch Markenaufbau. Es ist faktisch eine Sicherheitsebene, nicht nur, weil es unternehmerisch total sinnvoll ist, einfach durch den Markenaufbau gekoppelt mit anderen Marketingdisziplinen Unabhängigkeit sich von der Google-Suche zu verschaffen, sondern es alles, was in Zukunft passieren wird, wird abgefedert durch Markensignale, weil ich zumindest glaube, und das kannst du teilen oder nicht teilen, dass Google immer noch will, immer noch das wahre Leben abbilden will, und zwar algorithmisch. Und das ist das große Ziel. Natürlich sind die Eingabemöglichkeiten jetzt anders, aber das Ziel der Ausgabe ist immer noch, den User zufriedenzustellen und darüber Geld zu verdienen in jeglicher Form. Und deswegen ist es wichtig. Also gehen wir mal einfach mal durch. Einfach als Oberbegriff. CD hast du vielleicht schon mal gehört, das meint jetzt nicht dieses kleine Plastikteil, was wir früher, wo wir früher Musik drauf gespeichert haben, sondern meint in dem Fall Corporate CD, also Corporate Design CD, und ist Teil der CI, nämlich der Corporate Identity, also der Markenidentität, und das andere ist halt das Markendesign. Und darunter findet das statt. Und wo das reingegossen wird und was du so als Arbeitsgrundlage vielleicht in deiner Firma nehmen kannst und solltest, gerade wenn du wachsen willst und eine Orientierung nachher haben willst für andere Mitarbeiter, für andere Agenturen, die für dich arbeiten, dann mündet das alles, diese Visualität deiner Marke, in einem Style Guide, ja, oder in einem Brand Manual. Das sind so die Überschriften für das, was du denn so als Arbeitsgrundlage hast, egal ob du jetzt das digital hast oder wirklich noch in Papierform als Buch oder so. Das sieht man ja mannigfaltig auch oftmals in einer Größe, wo du denkst, Also wer einmal schon für richtig große Marken gearbeitet hat, der wird ja wissen, welche Bücher du da vorgelegt bekommst. Und eigentlich müsstest du, wenn du dieses Buch lesen willst, ja eigentlich erstmal 3 Tage abrechnen, damit du dich durch dieses Buch durcharbeiten kannst. Und dann hast du auch noch nicht immer alles dir gemerkt, sondern musst immer wieder nachblättern, damit du da nicht irgendwelche Fehler machst. Weil in den Aufträgen steht schon drin, dass man sich an das Corporate Design halten muss. Und wenn du irgendwie einen Tag Arbeit in irgendein Werbemittel investiert hast und dann kommt irgendwie der Holder der Marke und sagt, na ja, hier ist aber, hast du dich aber nicht an den Style Guide gehalten. Naja, dann ist es relativ schwierig, da nochmal Stunden für das nochmal anfassen anzusetzen, sondern du hast dich eben daran zu halten. Oder du vereinbarst gleich, dass der Style Guide irgendwie nicht Basisgrundlage von dem ist, sondern nur auf bestimmte Sachen reduziert wird. Also als Empfehlung kann ich dir nur sagen, wir sind nachher dazu übergegangen, dass wir immer gesagt haben, okay, wir nehmen Auszüge, wir haben den Kunden gesagt, wir werden nicht dein ganzes Manual hier durcharbeiten, das steht in keiner Kosten-Nutzen-Relation, sondern gib mir einen Auszug von dem, was dir wichtig ist, was wir einhalten sollen, und daran orientieren wir uns, und dann ist die ganze Sache viel, viel einfacher. Das hat auf der anderen Seite natürlich auch zur Folge, dass wenn du selbst so einen Style Guide in Auftrag gibst, wird eine Agentur oder einen Freelancer immer natürlich ein Interesse daran haben, den so umfangreich wie möglich zu machen. Es macht natürlich Sinn, sich mit vielen Kleinigkeiten zu beschäftigen, aber es macht natürlich gerade für den Dienstleister Sinn, weil er natürlich mehr Stunden abrechnen kann oder das Budget für den Gesamtauftrag höher ansetzen kann. Die Grundlage sollte aber immer sein, dass du nicht am Ende Bücher hast, sondern ich glaube, so ein Guide von 10 Seiten mit entsprechenden Grafiken muss ausreichen, um die Basis irgendwie hinzubekommen. Und da ist jetzt noch nicht so ein Brand-Manual-Teil von einem Textteil mit drin, also wie Wording und Kommunikation aussehen soll. Das hatten wir in der letzten Ausgabe schon besprochen, wie Kommunikationsstile auch in so einem Brand-Manual dann abgebildet werden können. Sondern da geht es jetzt nur um die Visualisierung, und die sollte man so kurz und knapp wie möglich halten, sodass ein Auftraggeber, wenn er im Design unterwegs ist oder wenn neue Mitarbeiter in die Firma kommen, dass die sich schnell einarbeiten können und wissen, wo es lang geht. Und nicht jetzt jeden kleinen Oberstrich oder was man nicht machen soll. Oder es gibt ja diese Listen, das Ideal und das sollst du nicht machen. Dann sind 50 Grafiken darunter, was man nicht machen soll. Merkt dir die doch, die merkt sich doch kein Mensch irgendwie. Und deswegen reduziere das einfach, probiere das auf das Pragmatische runterzubrechen. Das ist so wie mit dem Thema Bürokratieabbau. Da weiß ich aber auch, dass das nicht so richtig gelingt. Umso größer die Firmen werden, umso schwieriger ist das. Aber wenn du gerade anfängst damit und das gerade mit SEO verbinden willst, dann probier es auf das Wesentliche zu reduzieren und mach die aber dafür so aussagekräftig wie möglich. Und dann sind wir schon beim ersten Punkt, nämlich beim Punkt Farben. Die Farben, die du benutzen solltest, die sollten so aussagekräftig wie möglich sein und dann auch nicht mehr gewechselt werden. Also diese Farben sollten möglichst einprägsam sein, und das sind dann Farbmuster, die sich nicht nur auf deiner Seite widerspiegeln, sondern ich rede dann immer von dem ganzen Set, also von Farben, die in Schriften benutzt werden, von Farben, die in Logos benutzt werden, im gesamten Design, im Personal Branding, im Produktdesign, im Papierdesign von Präsentationen, Reports, Analysen und Rechnungen. Aber eben auch im Webdesign setzt sich aber auch fort, dass die Farben, die du benutzt, auch Teil, und das hatte ich eben schon gesagt, so beiläufig im Personal Branding Teil deiner Mode sein könnten, ja, oder Teil deiner Corporate Wearing sein kann, also der Kleidung. Und da ist das schon aussagekräftig. Also ich kann mich erinnern, dass einige Leute da draußen, mittlerweile ist es ja auch ein bisschen verbreitet, ein sehr knalliges Orange benutzt haben. Christoph Kemper zum Beispiel hat das immer sehr stark benutzt. Noch nicht mal so auf seinen Seiten, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber was diese Möglichkeit, jetzt immer in so einem grellen Orange auf Konferenzen zu sein oder auf irgendwelchen anderen Networking-Veranstaltungen, was das für eine Macht hat, sich an irgendwas zu erinnern, das ist jedem bewusst, glaube ich, der in diesem Bereich mal unterwegs war und der ihn gesehen hat. Genauso wie ein Joachim Nickel, der das auch sehr stark benutzt, dieses grelle Orange. Und mit bestimmten Sachen reißt es dann wieder ab, weil auf seinem Auto habe ich es jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Aber so dieses Benutzen immer von grellem Orange oder von anderen Farben zeigt doch, dass das unglaublich präsent ist und dich in der Masse der Menschen abhebt. Weil es, kleines politisches Statement, halt so ist, dass wir Menschen so ticken, dass wir, also wenn Sachen anders sind als die Norm, dann nehmen wir die grundsätzlich erstmal wahr. Das ist überhaupt gar nicht abwertend oder bewertend, sondern wir kümmern uns um den Teil, der abweicht von der Norm mehr als um andere Sachen. Also, um das politisch zu sehen, wenn du nach Afrika kommst, dann nur schwarze Menschen und kommst als Weißer rein, dann werden die dich angucken. Andersrum genauso. Mit jeder Hautfarbe, mit jeder Ausprägung ist das so. Wenn du Leute hast, die alle vier Gliedmaßen haben, es kommt einer rein, fehlt ein Arm, fehlt ein Bein, werden die Leute gucken. Hat er keine Haare, werden sie gucken, wenn alle Haare haben. Das ist halt so. Das liegt in der Natur des Menschen und das ist Teil unserer biologischen Prägung, dass wir darauf reagieren. Anders ist, was wir daraus machen nachher. Aber wir reagieren erstmal darauf. Deswegen sind Farben, und da kommen wir jetzt wieder dazu, extrem wichtig, um eine Unterscheidbarkeit hinzubekommen und eine Wiedererkennbarkeit für eine Marke. Wenn du also im Bereich SEO unterwegs bist und dein Webdesign hat eine bestimmte Aufmachung und du siehst dieses Webdesign mit den grellen Farben nochmal woanders, dann ist die Chance größer, dass in einem Recap zum Beispiel, wenn jetzt über eine Konferenz gesprochen wird oder eine Messe wie die OMR gesprochen wird und du hast einen Stand und du hast ein sehr aggressives Farbbild, also nicht aggressiv, sondern ich nenne es mal merkwürdiges Farbbild, eine Farbgebung, dann ist die Chance größer, dass sich der, der dann irgendwie in den Recap schreibt, mehr an dich erinnert. Und die Chance ist größer, dass du dadurch eine Verlinkung bekommst. Und schwupp sind wir einfach in der Suchmaschinenoptimierung drin. Es ist auch eine größere Macht, dass man sich grundsätzlich, wenn du halt in so einer OMR-Halle, kann ich mich erinnern, wenn da irgendwie 200 Stände drin sind, alle sehen irgendwie 0815 gleich aus und da ist einer drin, der ist sehr, sehr grell, der ist halt vielleicht noch rundumleuchten und macht noch eine Menge mit den Farben ein Spielekin, sodass das auf mehreren Bewegungsebenen auch noch stattfindet. Dann hat das eine größere Marktmacht als eine größere Merkwürdigkeit als das, was die anderen haben. Und dann ist es vielleicht so, dass ich mit meinem Angebot mich eher daran erinnere, wenn ich wieder zurück im Büro bin, wen habe ich denn da gesehen? Da war doch der, der dieses grelle Orange hatte oder dieses grelle Grün hatte oder der alles nur in Schwarz so trauerhaft hatte. Man kann ja jede Farbe dazu benutzen. Man muss sie nur in einer gewissen starken Ausprägung nutzen. Und dann habe ich vielleicht die Chance, dass nochmal nach mir gegoogelt wird, dass nochmal nach mir gesucht wird und dadurch erstmal Besucher auf meine Seite kommen, mehr Besucher auf meine Seite kommen, weil der Wiedererkennungswert höher war. Und nochmal, da geht es jetzt nicht darum, dass es ja gar keinen Wert hat, dass die Leute jetzt ein Direct-Type-In macht, sondern es geht darum, dass es extremen Wert hat, dass die Leute erstmal auf deine Seite kommen und dann Nutzersignale hinterlassen, die Google Leaks lassen grüßen, von denen wir wissen, die aber untergegangen sind anscheinend. Nutzerverhalten ist das A und O. Im zweiten Layer der Ranking-Berechnung finden diese Sachen statt, was die Nutzerzufriedenheit anbelangt. Und die Direct-Type-Ins gehören da dazu, weil Google daran sehen kann, dass du offline irgendwo unterwegs bist, dass es einen Antrieb gibt von Menschen, deine Marke in den Suchschlitz einzugeben. Und wenn dann jetzt noch so Sachen dazu kommen in der Markenprägung, die jetzt aus der Farbe rausrühren, dann ist es natürlich auch von Vorteil. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, Suchmaschinenoptimierer in Orange, ja, danach sucht, dann wird diese Farbe auch noch Teil des semantischen Suchraums und damit gibt es da auch noch eine stärkere Prägung. Also mit der Farbwahl, und das ist eine ganz frühe Stufe des Markenaufbaus, deswegen ist es vielleicht auch für viele so weit weg, aber da werden so Sachen geprägt, das ist ungefähr wie als wenn das Elternhaus die Erziehung von Kindern und die Bildung irgendwie prägen kann. Es fängt unglaublich früh an, es ist aber unglaublich wichtig, was die Eltern den Kindern mit in die Schule und ihre Weiterentwicklung reingeben. Und so ist es mit Farbe auch. Da sollte man sich also extrem drum kümmern. Und ja, am Ende mündet es vielleicht darin, dass alle jetzt irgendwie orange werden, weil es ja nicht so viele Farben da draußen gibt. Aber man kann ja erstmal anfangen, die Farben mit bestimmten psychologischen Mustern zu belegen. Also es gibt ja so Farbgebungen, die für was stehen. Also Orange kann man jetzt zum Beispiel sagen, ist vielleicht mehr in die Richtung Rot. Rot steht erst für, eher für Warnung. Ist vielleicht eine Sache, die ich nicht so haben will. Aber man könnte auch argumentieren, dass man sagt, okay, Orange ist jetzt vielleicht, geht in Richtung Warnfarben, aber ist eben mehr aufmerksamkeitsstark, aber eine Vorstufe zur Warnung. Also gib fein Acht. Sei aufmerksam und damit hast du mehr Fokus auf der Farbe. Du kannst aber auch Grün nehmen, um irgendwie eine Natürlichkeit zu symbolisieren. Du kannst Blau nehmen, um Hoffnung zu symbolisieren. Du kannst mit Schwarz vielleicht Trauer symbolisieren, aber auch Seriosität, wenn du das mit Gold oder Silber passt und so. Das geht schon eine ganze Menge. Du kannst aber natürlich auch ja Trauer damit ausdrücken, indem du Schwarz nimmst. Also guck einfach mal, wie die psychologische Spielbreiten, wie die psychologischen Spielbreiten von Farben sind und dann schieß dich auf eine fest. Dann guck, was in deinem Bereich, in dem Markt, in dem du aktiv bist, was es da für andere Konkurrenten gibt. Wenn da keiner so mit Marke und mit Farben spielt, dann ist es für dich an der Zeit, zumindest mal darüber nachzudenken, ob du mit Farben spielen solltest, weil du dadurch eine Merkwürdigkeit und eine Unterscheidbarkeit hinbekommst. Extrem wichtig in der Welt, die uns da draußen erwarten wird, wo LLMs und KI eine Riesenrolle spielen werden. Da wird es unglaublich auf Unterscheidbarkeit ankommen, die dann dazu führt, dass du die richtigen Signale auch für SEO erzeugst. Und nochmal, das hat immer nicht nur was mit SEO zu tun, sondern wenn du die Farben so benutzt, kannst du die in SEA benutzen, kannst du die in der PPC-Werbung, in Social Media benutzen, du kannst sie im Offline-Marketing benutzen. Also im ganzen Feld. Und du solltest ja sowieso die Felder miteinander verbinden, auch SEO miteinander verbinden, mit den anderen Feldern, gerade SEO damit verbinden. Und wenn dieses Muster einmal in der Farbgebung zusammenspielt und das so eine Form des Ausdrucks wird und alle in der Firma das so aufgenommen haben, aufgesaugt haben, dann kriegt es eine Macht. Du musst halt nur wie in allen Sachen dranbleiben und deinen Mitarbeitern signalisieren, dass dir das wichtig ist. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Arbeitskleidung, die Menschen so in ihrer Firma tragen. Da gibt es ja so, dass mal T-Shirts gemacht werden und dann ist auf der Brust irgendwie rechts oder links einfach so das Logo abgedruckt. Mit der Farbe des T-Shirts wird meistens immer neutral umgegangen. Da nimmt man meistens schwarze T-Shirts, weil es die Leute eher schlank macht. Das wird jetzt die schlanken Leute nicht so interessieren. Aber die, die ein bisschen kräftiger sind, die sind natürlich geschmeichelt. Und schwarz ist immer eine neutrale Farbe. Ist anders, als wenn du jetzt pinke T-Shirts verteilen würdest. Aber es kann ja Teil deines Corporate Designs sein, also deines Firmendesigns sein und damit Teil deiner CI, also der Corporate Identity. Und wenn du sagst, okay, das ist hier die Kleiderordnung und immer wenn du auf Arbeit bist, wie eine Uniformierung, dann trag doch bitte diese Form von Shirts, gerade wenn du jetzt Außenwirkung hast. Also wenn du im Büro sitzt, ist es vielleicht Teil der Community-Bildung in dem Büro, dass es sinnvoll ist. Aber da werden sich die Leute eher ja, nicht so einschränken. Du siehst zumindest auch, wenn du sowas als Möglichkeit gibst, wie Leute sich mit der Firma identifizieren, muss man sagen. Das ist nicht so das Nonplusultra, aber du kannst schon sehen, wenn Leute sehr viel Firmenmerch tragen, dass sie einen hohen Identifikationsgrad mit der Firma haben. Was aber nicht heißt, dass Leute, die immer lieber private rumlaufen, dass die weniger Identifikation haben und einfach das Design der Firma nicht haben wollen. Aber wenn du das zum Beispiel anordnest und sagst in der Arbeitsanweisung, du musst in einem Geschäft, in einem Laden immer eine bestimmte Form von Mode tragen, also eine Form von Corporate Design tragen, T-Shirts meinetwegen, dann ist schon wichtig, dass du auch eine Farbe benutzt, die irgendwie ja eingängig ist. Und wo du denn am Ende auch aus dem Corporate Design was machst, was eine ganze Werbewelt ist, die du dann durch Aggregatoren auch abbilden kannst. Da komme ich aber gleich nochmal zu, weil wir erstmal die anderen Sachen durchgehen müssen, damit du nachher weißt, wo du so eine Sachen poolen kannst von allen Sachen, die wir jetzt irgendwie durch den Style Guide jetzt besetzen. Und du merkst, es geht durch alle Bereiche durch. Und du, wenn du jetzt zuhörst, wirst du wieder sagen, ja, was ist aber mit der Webseite? Ja, das nimmt einen kleinen Teil ein, aber das ist natürlich auch ein Teil davon. Mir ist aber viel wichtiger, dass ich dich da in die Richtung kriege, dass du merkst, dass das breit ist und dass das eine große Macht hat, in der Breite dann auf die einzelnen Disziplinen einzuzahlen.
Reklame.
Ja, ich rede hier eine Menge über Markenaufbau, aber wenn du da draußen unterwegs bist und jetzt einen Online-Shop hast oder irgendwie Marketing für deine Firma machen willst, dann ist dir ja nicht entgangen, dass da draußen die Hölle los ist. Durch KI und andere Möglichkeiten, die da sind und auch durch den gesellschaftlichen Umbruch kommt es dazu, dass die Welt Kopf steht. Also wie wirst du jetzt mit deinem Online-Shop oder mit deinem Auftritt noch findbar in den Suchergebnissen bei all den AI-Overviews und AI-Modes, die es da draußen gibt? Und eine Antwort kann sein, sich mit der Agentur PenPen zu beschäftigen, die sich genau auf die Bereiche SEO, SEA und Lösungen im E-Commerce spezialisiert haben. Und sich mal mit den Jungs und Mädels auseinanderzusetzen und die einfach mal zu kontaktieren, ist sicherlich lohnenswert. Sie sind Teil unserer Campix-Community und zeigen da entsprechendes Engagement in dem Bereich. Deswegen ist das eine Nuance, die dazu führt, dass sie vielleicht besser sind als die Standardagenturen, die du da draußen finden kannst. Also wenn du da ein Problem hast und präsenter sein willst mit jeglicher Form von Dienstleistung und speziell mit deinem Online-Shop, dann setz dich doch mal mit PenPen, mit der Agentur PenPen in Verbindung und mach da mal ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Hör, was die Jungs und Mädels zu sagen haben und dann entscheide selbst, ob das cool ist oder nicht, ob du Hilfe haben willst oder nicht. Du erreichst PenPen unter www.penpen.digital. Werbung Ende.
Reklame Ende.
Dann kommen wir zum nächsten Teil und das ist die Typografie, also die Schriftsetzung von wie eine Firma schreibt. Also du kannst ja jetzt einen Flyer gestalten und kannst jedes Mal unterschiedliche Schriftarten nehmen. Du kannst auf einem Flyer 10 unterschiedliche Schriftarten nehmen, also immer die festen 10 unterschiedlichen, dann wird es halt unglaublich unruhig, wenn du immer unterschiedliche Typografien nimmst, immer unterschiedliche Fonts nimmst, dann ist es natürlich auch so, dass sich der Leser nicht auf irgendwas einschießen kann und dadurch eine Störung oftmals empfinden wird. Entweder nimmt er dich gar nicht so als Marke wahr oder er nimmt dich als störend wahr. Deswegen ist es unglaublich wichtig, in der Typografie sich auf ein Set von meinetwegen 4 Schriftarten festzulegen. 3 oder 4, das ist so meine Empfehlung aus der Erfahrung. Andere große Firmen nehmen nur 2 und dann für bestimmte Sonderprägungen immer noch mehr Ausprägung. Aber im Kern für alle Botschaften, auch in Sachen Reports, Analysen, Rechnungen, alles was so rausgeht an den Kunden, werden oftmals nur 2 Schriftarten genommen und dann möglichst viele Variationsmöglichkeiten, also Schriftlinienstärke meinetwegen in bestimmter Dotzahl, bestimmte Größen, die angegeben werden für H1 oder für andere Prägungen, die du in Print irgendwie benutzen kannst. Also 2, 3, 4 Schriftarten mit entsprechender Vielfalt in der Anlagemöglichkeit, also kursiv und bestimmte Ausprägungen noch. Sich darauf festzulegen, ist unglaublich wichtig und sich dann auch daran zu halten. Wie gesagt, das hilft dir und deinen Mitarbeitern, weil sie wissen, wie sie arbeiten. Der Designer wird genau wissen, was er in seiner Bibliothek zum Beispiel zu hinterlegen hat. Da sind wir wieder am Thema Photoshop. Photoshop arbeitet ja mit Bibliotheken zum Beispiel. Wenn da die Farben, die ich genannt habe, schon in der Bibliothek mit drin liegen, wenn die Schriftarten da mit drin liegen, dann kannst du einfach viel schneller und viel kontrollierter nachher arbeiten, weil du nicht immer irgendwie überlegen musst, was war das jetzt bei dem Kunden oder bei der Ausprägung, gerade bei Konzernen, die ja in mehreren Abteilungen arbeiten, die dann unterschiedliche Style Guides haben können, nochmal in den Abteilungen. Obwohl dieselben Designer da sind, dann springen die natürlich in den einzelnen Bereichen und dann ist es cool, wenn du den Teil des Style Guides immer in der Bibliothek drin zu liegen hast. Und schon deswegen sollte man als SEO ein bisschen Verständnis für Photoshop haben, um zu wissen zum Beispiel, dass es diese Bibliotheken gibt, um das da einfließen zu lassen. Ja, dann haben wir grundsätzlich die Bildsprache. Das verwässert sich jetzt so ein bisschen durch die künstliche Intelligenz, also die Bildgenerierung über Prompts und über KI-Möglichkeiten. Das ist aber so grundsätzlich ein Teil des Kommunikationsstils. Also du kannst ja in dem Bereich festlegen, dass du immer nur Grafiken benutzt, wo die Menschen lächeln. Ja, also oder dass immer auf einer Grafik Menschen drauf sein müssen. Oder wenn 10 Menschen drauf sind, müssen 60% davon lächeln, um so ein grundsätzliches Gefühl in der Bildsprache transportieren zu können. Wenn du jetzt bei Greeneisen arbeitest und mit Trauer umgehst, dann passt das vielleicht nicht. Es war jetzt nur ein Beispiel. Also dann hast du vielleicht 60% Anteil von Leuten, die halt traurig gucken. Aber das festzulegen, dass ein bestimmter Ausdruck irgendwie stattfinden soll, das ist schon cool und ist ja auch Teil nachher des Promptings. Also das, was die meisten von euch jetzt mit ChatGPT schon machen, sich nämlich sehr, sehr lange und umfangreiche Prompts erstellen, die so in der Regel, also nach unserer Erfahrung, auch 1 bis 2 DIN-A4 Seiten lang sein können. Das ist ja im Bereich der Bilderstellung genau dasselbe. Da geben jetzt viele Leute immer nur so Einzelwörter ein, immer noch, erwische ich mich auch oft bei. Aber auch im Bildbereich solltest du natürlich so prompten lernen, dass die Sachen sehr, sehr umfangreich sind, um zumindest das dem Ziel von dem, was du in deinem Style Guide drin hast, von der Bildsprache sehr, sehr nahe zu kommen. Ja, das wird auch Teil des Style Guides und ist damit aber auch wichtig, um ja eine Merkwürdigkeit zu erzeugen, eine Wiedererkennbarkeit zu erzeugen. Menschen sind sehr gut da drin, wenn du Sachen wiederholst, dass die kleben bleiben. Also die Sache von, da siehst du mal, wie Sachen kleben bleiben. Die Sache von, was ist denn dieses Scheißöl jetzt hier? Jetzt habe ich, liebe Grüße gehen raus an Herrn Riedelsberger. Komme ich nie drauf. Gibt's doch gar nicht. Irgendwie. Also diese Marke, die ständig immer den Spruch wiederholt von Seitenbach. Ha, guck mal, das ist wieder da. Das, selbst wenn ich es vergessen habe, kommt es mir irgendwie wieder in den Kopf, weil diese Wiederholung von Seitenbacher Müsli, Seitenbacher, Seitenbacher hier, Seitenbacher da, ist so präsent, dass selbst so ein Schwammkopf wie mir die Marke dann doch noch irgendwann einfällt, auch wenn ich ein bisschen ins Schleudern gekommen bin. Also Wiederholung ist schon unglaublich wichtig, deswegen ist Bildsprache und auch Farbe und alles in der Wiederholung wichtig. Es ist überall wichtig, muss man mal sagen. Ich habe ja letztes Mal schon ein Plädoyer gehalten für Wiederholung, auch in der Erziehung, auch in der Mitarbeiterführung, dass es unglaublich wichtig ist, dass ich Sachen wiederhole. Zumindest die Sachen wiederhole, die mir wichtig sind. Und die dann ständig wiederhole, damit die Leute mir abnehmen und glauben, dass es mir wichtig ist. Das geht nur durch Wiederholung. Und das ist Teil dieses Style Guides und dieser Idee von Style Guide überhaupt, sich im Markenaufbau damit zu beschäftigen. Okay. Der nächste Teil ist Logo-Design. Und das ist das so, was die meisten ja so als erstes auf der Pfanne haben. Und auch da geht es um Unterscheidbarkeit. Natürlich ist es immer so, dass wenn du als Anfänger vor diesem Thema stehst, dann ist es so, dass viele anfangen irgendwie ja 3D-Grafiken zu machen, mit Verläufen und merken dann erst in der Folge, dass es ja im Design der einzelnen Werbemöglichkeiten, also T-Shirt-Druck, oder ja meinetwegen Produktverpackung oder whatever, oder wenn du Flyer druckst oder so, dass es in bestimmten Bereichen bestimmte Anforderungen gibt, wo die Verläufe oder wenn du 3D hast, entweder zu mehr Kosten führen oder es zu einer Unmöglichkeit führt, dass die Sachen nicht produziert werden können in der Art und Weise, wie du sie angelegt hast. Deswegen wirst du sehen, dass gute Logos eigentlich immer einfach gehalten sind und auch in einer Farbe gehalten sind, damit sie reproduzierbar über alle Werbemittel ausgeliefert werden können. Es sollte aber immer natürlich noch in Form von Formgebung und so eine Unterscheidbarkeit stattfinden, weil es natürlich so ist, dass ja diese Merkwürdigkeit auch in dem Logo stattfinden muss oder sollte. Und eine Bewegung, die aber zurzeit da ist, dass diese Form von Gleichklang und wir machen alles einfach und alles soll irgendwie nicht anecken, dass das dazu führt, dass die Logos eigentlich immer ähnlicher werden. Guck dir mal an, die Logo-Veränderungen, die in den letzten Jahren so durchgelaufen sind, alles wird nicht mehr sogar einer Farbe unterzogen, sondern alles ist irgendwie immer mehr in der Farbe schwarz. Dann sind die Formen, was vorher geschwungen war und ein bisschen verschnörkelt waren, wird jetzt in Gleichklang gebracht und wird sehr, sehr pragmatisch runtergebrochen. Sicherlich mit dem Hintergedanken, dass man sagt, okay, es ist einfach merkbar. Aber die Frage ist, ist es dann noch unterscheidbar, wenn irgendwie alle Logos irgendwie die gleiche Form haben? Und da musst du irgendwie so einen Mittelweg finden, weil ich glaube, dieser Einklang oder dieser Gleichklang im Logo-Design, der kann schwierig sein. Und das Logo ist ein prägender Teil deiner Markenbildung. Das ist das, was du überall raufschmetterst und was die Leute wiedererkennen sollen. Ich war letzte Mal bei so einer Game-Show, irgendwie so ein privates Gaming-Spiel, gibt es hier in Berlin, so ein Parcours. Da war ein Teil davon so ein Game, wo man Logos erkennen sollte. Und da wurde mir wieder klar, dass ich viele Logos erkannt habe und nicht, weil die Logos so schön sind, sondern weil sie sehr einprägsam sind und weil sie über die Jahre immer wieder dauerhaft wiederholt gespielt wurden und dann sich in meinem Kopf festgesetzt haben. Entweder als Audiologo, ja, also so ein Seitenbacher Müsli, ist dann ja auch sowas wie ein Audiologo. Und das in ständiger Wiederholung ist genauso wichtig wie das Logo auf alle deine Grafiken meinetwegen oder alle deine Werbemöglichkeiten oder alle deine Papers irgendwie einfließen zu lassen, dass du immer wieder damit in Berührung kommst. Weil das natürlich eine Zuordnungsmöglichkeit ist. Also wenn du eine Rechnung ohne Logo hast, dann ist natürlich, wer liest denn den Text? Vergleicht doch keiner eine Adresse da oben, sondern man guckt oben rechts oder oben links auf das Logo und denkt, ah ja, ist von der Firma. Und ich muss diesen Text, der da drunter ist, nicht großartig lesen, sondern ich assoziiere mit dem Logo faktisch die Firma. Und das ist ja eine Hilfe für alle Bereiche und macht die Wege kurz zu allen Möglichkeiten, eben auch zum SEO und zur Wiedererkennung von bestimmten Marken und einer gewissen Nutzerzufriedenheit. Deswegen kümmert euch um das Design, probiert es einfach zu machen, aber immer noch eine Unterschiedlichkeit hinzubekommen und probiert gerade mit dem Thema Typografie und Farbe das auch ins Logo-Design einbringen zu lassen. Ich kann euch da den Aaron Draplim empfehlen, der ja auch mal auf der Marketing Underground bei uns als Speaker war, einer der geilsten Logo-Designer, die ich weltweit kenne, der es auch geschafft hat, über Logo-Design einen eigenen Pop-Up-Store aufzumachen, wo er alles über Marken und seine Marken und so, da kannst du den ganzen Merch für sich selbst kaufen, alles, was er mal designt hat. Also wirklich cool, auch in der Ausprägung. Keiner würde ja denken, dass ein Logo-Designer jetzt mit einem Pop-Up-Store arbeitet. Der hat es aber geschafft und er ist auch wirklich ein geiler Typ. Aaron Draplin, guckt euch den einfach mal an, wenn ihr euch mit dem Thema Logo-Design beschäftigt. Das fließt natürlich alles ein in Produktdesign und in Mitarbeiterdesign, habe ich es jetzt mal genannt, aber da ist jetzt mehr Wear-Design, also eher so Closing, also Corporate Closing eher mit gemeint, dass man da irgendwie dafür sorgt, dass man schon irgendwie ein Repertoire hat von Kleidung, was man anbieten kann den Mitarbeitern, dass man eine Form hat von anderen Merch-Sachen wie Tassen, die auf dem Tisch stehen oder eine Maus, die gebrandet ist oder Mauspads oder irgendwie Monitore, die irgendwie eine Klebeleiste drunter haben, wo der Brand nochmal drauf ist. Also Brand, 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 was natürlich auf die Mitarbeiter wirkt, was aber auch auf Kunden wirkt, wenn die irgendwann mal einen Blick in eure Büroräume, sofern da noch welche da sind, irgendwie erhaschen, dann nehmen die unterbewusst ja auch jede Form der Brandnennung auch wahr. Und das hat eine Wirkung und führt vielleicht am Ende auch dazu, dass du, weil du das aggressiv benutzt, auch eine höhere Merkwürdigkeit hast und dann eher Erwähnung findest oder eine höhere Merkbarkeit hast in der Entscheidungsfindung, weil sich Leute auf bestimmte Sachen da eben committen können in einer Firma. Also Mitarbeiterdesign fürs Personal Branding sowieso wichtig, wenn du dich in dem Bereich engagierst oder Leute, die auch im als Corporate Influencer unterwegs sind, da sind diese Sachen von Design immer unglaublich wichtig. Im Produktdesign natürlich auch. Es ist klar, dass die ganzen Sachen, die ich vorher erwähnt habe, dann im Produktdesign auch abgebildet werden müssen. Das Produkt ist also auch nur eine Ausspielform. Dann Paper Design, also alles, was so Präsentationen bei Konferenzen, Reportings an Kunden, Analysen an Kunden, Analysen intern, die man hat, Rechnungen, Angebote, die rausgehen, Sachen mit dem Steuerberater, alles das sollte natürlich genauso diesem Style Guide entsprechen, weil warum soll es nicht so sein, dass auch der Steuerberater oder die Buchhaltungsfirma, die du hast, sich nicht durch gewisses Corporate Design an dich mehr erinnert als an die 100 anderen Kunden, die betreuen und sich dann daran erinnert, dass wenn du Dienstleistung X anbietest, das anderen Mandanten, mit denen man sich mal unterhält, auch empfehlen kann, weil es präsenter im Kopf ist. Das folgt ja so diesem Modell von Messy Mittel. Also nicht davon auszugehen, dass das alles, was wir hier machen, auch mit dem Style Guide dazu führt, dass du in so eine Customer Journey reinkommst und jetzt sagst, ah, hier hat jetzt irgendwie ein Kunde, der bei mir in den Räumlichkeiten war, gesehen, dass der Mitarbeiter ein T-Shirt anhatte in Orange mit dem Logo entsprechend irgendwie sehr auffällig, dass die Monitore entsprechend dem Firmendesign irgendwie gebrandet waren, dass die Flure irgendwie auffällig waren, dass die Autos irgendwie beklebt waren mit dem entsprechenden Design. Das tragen die ja mit sich rum, sondern das kann ja, also das führt dazu, dass Touchpoints da sind, ja, aber das führt ja nicht linear dazu, dass dann irgendwann eine Kaufentscheidung fällt. Das kann so sein, aber eigentlich ist das Leben ja eher so, dass du das dann irgendwann abgespeichert hast und es das dazu führen soll, dass im geeigneten Moment, wann die an ihrem Punkt sind, dann eine Erinnerung an deine Marke haben und sagen, ah, okay, lass uns doch mal die nochmal anschreiben, an die kann ich mich gut erinnern. Und wann das der Fall ist, ey mein Gott, das wissen wir alle nicht. Das Leben ist für mich messy middle. Ich lebe von diesem Touchpoint-Marketing. Das heißt, ich probiere unglaublich viel an Touchpoints zu denken, mich darum zu kümmern und die so kontrolliert wie möglich auch zu erzeugen. Manchmal ist das gar nicht möglich, aber ich probiere das zu machen. Und darüber so ein Chaos zu erzeugen, was irgendwann durch die vielen Touchpoints dazu führt, dass sich mehrere Leute an mich erinnern können zu bestimmten Zeiten, die ich nicht unter Kontrolle habe. Genau. Dann sind wir natürlich auch beim Website-Design. Da fließt das alles mit rein, was ich gerade gesagt habe. Das ist eigentlich nur ein Abbild. Also wenn die Webseite nicht das Abbild von dem ist, was eigentlich deine Firma ist, dann hast du irgendwie ein Problem. Also ein Problem hört sich jetzt groß an, aber dann solltest du dich zumindest mal darum kümmern, weil diese Gradlinigkeit schon wichtig ist, um anderen Leuten zu signalisieren, dass man das aus einem Stück macht und dass es sowas ja wie Marken und Corporate Design auch gibt. Also es gibt ja auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, ne? Wenn ich jetzt in der Firma sehr stringent bin mit diesen ganzen Sachen, die ich jetzt hier aufzähle, und es kommt jetzt ein Kunde rein und ich erzähle ihm was von Markenaufbau und er sieht das bei uns, dann hat er natürlich eine andere Identifikation zu dem Thema, als wenn er jetzt sieht, dass die Leute alle wie Kraut und Rüben rumlaufen und es überhaupt gar kein Branding gibt und nicht mal am Klingeltableau irgendwie der Name der Firma steht und man den schon suchen musste. Also das hat ja auch eine Folge immer in der Wirksamkeit und damit immer auch in der Ausspielung auf, also Wirkung von Marke auf Bereiche wie SEO zum Beispiel oder SEA und der Quality Score in SEA-Kampagnen in Google Ads oder so. Das fließt alles damit ein, um eine gewisse Rundung hinzubekommen. Ja, Werbemittel sind da natürlich auch mit drin, ist so der Ausfluss. Wichtig ist, dass durch alles, was ich gerade gesagt habe, durch den Style Guide, den man verfolgt, den man stringent verfolgt, sowas entsteht wie, das ist doch, also so eine Wiedererkennbarkeit. Wie das, was ich eben gerade, auch wenn es jetzt gezwungenermaßen war, mit Seitenbacher gerade hatte. Ja, dass es so stattgefunden hat und das war jetzt auch nicht geschauspielert, das hat natürlich was damit zu tun, dass das mit dem Logo-Design und mit dem, wie sie auch Werbung machen, unglaublich viel damit verbunden ist. Ich meine, ihr kennt die ganzen großen Beispiele, Cola, Fanta durch die Farbgebung da einfach wieder sehr präsent. IKEA mit Blau und Gelb, glaube ich, haben die sehr präsent. Rittersport, finde ich, arbeitet sehr stark mit Typo und sehr stark mit klarer Erkennbarkeit und vor allen Dingen mit Farben, wenn du die einzelnen Schokoladentafeln anguckst. True Fruits ist ein schönes Beispiel, natürlich intellektuell ein schönes Beispiel, aber auch in Sachen Kommunikationsstil, in Sachen Farbgebung sind die auch ja sehr, manchmal sehr provokant unterwegs, muss ich sagen, manchmal auch ein bisschen zu provokant, aber am Ende hat es ja nur auf die Marke eingezahlt, muss ich sagen, und aus den großen Supermärkten sind die nicht verschwunden und das, ich sage mal, 80% der Marketing-Sachen und der Produktdesigns, die sind schon sehr, sehr cool. Also zumindest so cool, dass sie unterscheidbar sind zu anderen Sachen. Okay, jetzt kommen wir mal zu Sachen, wo das vielleicht direkt aufs Marketing einzahlt. Und da habe ich mir einfach mal von ChatGPT, da bin ich ja ganz ehrlich, auch das mal so sagen lassen, damit ich manche Sachen auch mir selbst bewusst machen kann, die ich vielleicht noch nicht so präsent hatte und das hier auch ein bisschen besser strukturieren kannst. Kann. Also in erster Linie kann, wenn du das so gebündelt machst, glaube ich, wird es die Identifikation zu deinen Sachen erhöhen. Vielleicht, wenn du eine Community hast, den Bereich der Community-Bindung einfach erhöhen. Im Kern wird es auf die Nutzerzufriedenheit einzahlen. Und damit, und das wissen wir als gute SEOs, auch auf die Rankings. Indirekt, aber am Ende direkt. Und ich weiß, dass es so ein Wording gibt von sind indirekte Ranking-Signale, die kann ich ja irgendwie gar nicht messen. Ja, aber sie sind doch trotzdem da. Also Menschen werden in der Zukunft einfließen, es werden aber auch genau diese Sachen irgendwie einfließen, um die Verbesserung der User Experience, der UX und die Senkung der Absprungrate hinzubekommen und eine höhere Verweildauer oder vielleicht auch eine bessere Identifikation. Also wenn du einfach dieses SERP-Jumping siehst, dass du irgendwie die SERPs hast und wir nehmen jetzt nochmal die 10 blauen Ergebnisse, die es bei Google gibt. Du suchst irgendwas Bestimmtes, hast vielleicht aber nur eine Identifikation über Farbe, Typo oder Markenbildung gehabt, weißt nicht genau, wie die jetzt hießen und klickst jetzt auf ein Ergebnis, weil du denkst, könnte passen oder hast nur einen Themenbereich, einen Kategoriebereich und klickst jetzt die SERPs durch, um was wiederzufinden. Ist es ja ein Indiz dafür, dass du auf die Seite springst und siehst, nee, ist es nicht, weil du keinen Wiedererkennungswert hast zu dem, was du wahrgenommen hast. Und das gehst du jetzt durch und immer wieder springst du zurück. Mit dem Chrome-Browser kann Google diese Bewegung super nachvollziehen. Und bei Position 6 bist du vielleicht gelistet und dann siehe da, Typo, Farbgebung, alles stimmt mit dem Corporate Design überein, was du haben willst. Bam. Und der Kunde, den du vorher infiziert hast, vielleicht auf irgendeiner Messe, erkennt dich wieder und bleibt auf deiner Seite, weil er sich mehr mit dir auseinandersetzt. Was ist das? Indirektes Ranking-Signal, aber ein unglaublich mächtiges Ranking-Signal. Und deswegen solltest du dich damit in jedem Fall beschäftigen. Wenn du dich damit beschäftigst, dann steigt automatisch die Markenbekanntheit, weil du dich ja darum kümmern musst, dass möglichst viele, also du kannst ja das schönste Corporate Design haben, was du dir ausdenken kannst. Wenn es keiner sieht, weil du kein Marketing dafür machst und keine Reichweite erzeugst, dann wird es auch keine Wirkung entfalten. Das heißt, es muss ja irgendwann Teil deiner Marketingbestrebung auf allen Ebenen sein und damit deine Markenbekanntheit erhöhen und damit auch die Suchanfragen zu deiner Marke. Das ist ein Kreislauf, das musst du verstehen. Sonst bist du sonst hast du den Marketinganteil im Bereich SEO überhaupt nicht verstanden. Dann optimierst du technisch auf bestimmte Signale, aber hast nicht verstanden, für was du das eigentlich machst. Und das sollte man aber drauf haben. Also Brand Searches werden auf jeden Fall gesteigert. Und da Google in die Richtung Marke guckt und das schon eben 2008 über Erik Schmidt gesagt hat, dass Marke, verdammt nochmal, die Lösung ist und nicht das Problem. Deswegen solltest du dich mit dem Thema beschäftigen. Dann ist das alles, was ich gerade beschrieben habe, sind genau die Bausteine, die darauf einzahlen, dass so ein Bereich wie EAT, den wir ja die letzten 5 Jahre intensiv besprechen, werde zur Marke, bla bla bla, dass das wirklich Wahrheit wird. Weil du wirst nur Marke und schaffst Professionalität und Glaubwürdigkeit, wenn du dich an bestimmte Sachen hältst, die eine Merkwürdigkeit erzeugen. Natürlich auch noch mit anderen Kanälen, also Geschäftsmodell, was für ein Produkt, welcher Druck dahinter ist, welches Problemverständnis dahinter ist, wie hoch der Leidensdruck ist deines Gegenübers zu deinem Angebot. Alles das fließt da auch mit ein, klar. Aber diese Grundlage vom Corporate Design einfach zu benutzen, ist unglaublich wichtig. Ja, dann, was ich ganz spannend finde, ist die Förderung von Backlinks und Social Signals. Backlinks, direktes Ranking-Signal. Damit können SEOs gut umgehen. Social Media, indirekte Ranking-Signale. Extrem wichtig, aber indirekte Ranking-Signale, damit beschäftige ich mich als SEO nicht so richtig. Totaler Quatsch. Also egal, Ranking-Signale sind Ranking-Signale. Und natürlich solltest du die direkten als erstes angehen, aber du solltest dir über die Macht gleich dahinter, sehr, sehr dicht dahinter, über die indirekten Signale auch zumindest Klarheit verschaffen und gucken, was du da machen kannst. Weil es dazu führt, dass es eine Teilbarkeitsmöglichkeit gibt durch Wiedererkennung, die das Content Marketing einfach aufpeppt. Also es wird ja dazu führen, dass du dieses Corporate Design eben auch in bestimmten Medien unterbringen willst. Und das sind jetzt 2 verschiedene Ebenen, die aber nachher ineinander spielen. Also einmal das Corporate Design, die Möglichkeit, ein bestimmtes Design für Ads jetzt meinetwegen zu entwickeln, aber auch die Möglichkeit, das auszuspielen und dann die Wiedererkennbarkeit dadurch, dass andere vielleicht deine Botschaften aus Social Media einfach teilen können. Das geht sehr stark über einen Wiedererkennungswert. Das weißt du auch. Und dann ist es so, wenn man sich eher daran erinnern kann, ich habe vorhin das Beispiel mit der Messe genannt, dass wenn Leute Recaps zum Beispiel schreiben, dass sie sich an bestimmte Sachen eher erinnern als an andere Sachen, die man dann vergisst. Und schwupps, ist man mal in der Linkliste mehr drin als andere, die eben in Vergessenheit geraten sind. Ist doch wichtig. Wenn du das Corporate Design durchhältst und durchziehst, wird es auch immer auf deine Conversion Rate einzahlen, also auf deine CAO. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was du willst, weil du willst ja über den Bereich Markenaufbau am Ende mehr Umsatz machen. Und da ist es schon wichtig, die Conversion Rate auch zu erhöhen in allen Bereichen. Also nicht nur die Conversion Rate in Sachen Umsatz, sondern auch die Conversion Rate in Sachen Klicks in den SERPs. Und da ist die Wiedererkennbarkeit, gerade wo Google eben auch in Mobile sehr viele Grafiken mit einspielt, wenn du da eine Wiedererkennbarkeit drin hast, ist die Chance einfach höher, dass du eine CTA auf bestimmten, also eine CAO über das CTA auf bestimmte Medien bekommst, einfach höher. So, jetzt bin ich schon wieder hier eine Stunde am Sabbeln fast. Ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen nahebringen konnte, was ich damit aussagen will und welche Relevanz Markenaufbau und auch Corporate Design für deine SEO-Arbeit haben und warum ich damals mal gesagt habe, dass Photoshop für SEO wichtig ist oder ein Verständnis dafür wichtig ist. Und im Idealfall kann man damit umgehen, weil man dann so eine Sachen besser bauen kann, anderen Leuten schneller erklären kann. Und dann geht's nicht darum, vielleicht besser zu sein, aber vielleicht besser zu sein dadurch, dass du eine höhere Effizienz an den Tag legst in der Kommunikation mit anderen Gewerken. Und viele da draußen sabbeln ja irgendwie, dass die Container innerhalb der Firmen miteinander besser arbeiten sollen. Das fängt aber mit der Möglichkeit der Kommunikation an. Und hört da nicht auf, weil sonst wirst du es nicht hinkriegen, die Silos aufzubrechen, wenn du nicht irgendwie eine gemeinsame Gesprächsgrundlage und einen gemeinsamen Basischarakter von Leuten hast, die sich mit bestimmten Sachen empathisch identifizieren können. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, habt ihr das verstanden? Das hört sich so an, als ob ihr alle bescheuert seid. Ne? Da sind bestimmt welche dabei, die das hundertprozentig verstehen und fühlen. Aber viele eben auch, die es vielleicht nicht verstanden haben. Und ich werde alle meine Kanäle und meine Reichweite in der Zukunft und auch die Möglichkeit, die ich habe, durch vorhandene Zeit, die ich wieder habe, nutzen, um dieses kleine Pflänzchen in die SEO-Welt zu tragen und ja, mal ein bisschen zu zeigen, was sich hinter Markenaufbau eigentlich verbirgt und wie geil das auch für Suchmaschinenoptimierung sein kann. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Kapitel aus dem Thema, wie Markenaufbau auf SEO einzahlt. Ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski.